die erinnern sich immer zurück an die legendären Muscheln und Schnecken von meinem Opa.
Okay, ja. Und fragen sie auch, ob du die vielleicht auch nochmal auf die Karte nehmen könntest?
Ab und zu, ja. Ich wollte ja tatsächlich mal mit meinem Opa so ein Generationen-Menü machen, aber mein Opa hat gesagt, keine Chance, ich kriege ihn nicht mehr in die Küche.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider. Und ich befinde mich heute in Weinstadt, das ist circa 20 Minuten von Stuttgart entfernt. Und ich sitze hier in einem alten Gasthaus, das behutsam modernisiert wurde, und zwar vom Inhaber und Küchenchef persönlich. Ich spreche gleich mit Cedric Staudenmeier, der auch der Feinschmecker-Aufsteiger des Jahres ist. Hier gibt es etwas ganz Besonderes, denn er steht alleine in der Küche. Es gibt keine Brigade, kein großes Team. Er geht einkaufen und kocht alle Gänge selbst. Und wir sprechen darüber, wie es ist, die absolute Kontrolle über die Küche zu haben, aber auch über die Stille, die man dabei hat und die herausfordernd sein kann. Außerdem sprechen wir auch über die besondere Beziehung zu seinen Gästen, die zum einen dadurch entsteht, dass sie wissen, hier kommt alles aus einer einzigen Hand, aber die auch schon die Küche des Großvaters kannten, der auch hier gekocht hat. Und das gibt's wirklich selten. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor die Folge gleich losgeht, möchte ich mich noch beim Sponsor dieser Folge bedanken. Das ist schweizerkäse.de. Ja, Schweizer Käse, das ist nicht nur einfach ein Produkt oder eine Zutat. Er hat einen viel höheren Stellenwert, denn er verbindet Menschen. Die Käsereien gibt es seit Generationen, meistens ist Familienbetriebe und auch im Feinschmecker haben wir schon oft darüber berichtet. Die Milch stammt von kleinen Betrieben mit wenigen Kühen. Und diese beiden schaffen es zusammen, einzigartigen Käse herzustellen. Viele von euch kennen wahrscheinlich Appenzeller oder Schweizer Emmentaler AOP. Das ist ein Qualitätssiegel mit geschützter Herkunft. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch viele weitere besondere Sorten. Alle diese Käse sind handwerkliche Naturprodukte, die sogar einem Reinheitsgebot unterliegen. So wird die Natur mit dem Menschen verbunden und wer damit aufwächst, weiß diese Qualität zu schätzen. Und zwar seit Generationen. Vielen Dank also an schweizerkäse.de. Ja, hallo lieber Cedric, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Guten Morgen Julius, freut mich, dass wir uns hier heute treffen.
Genau, du bist ja zum Aufsteiger des Jahres gewählt worden von unseren Leserinnen und Lesern. Und direkt mal zum Eingang, weil es mir direkt schon gestern aufgefallen ist, als ich dich kennengelernt habe. Ich habe schon viele Köchen und Köche getroffen. Viele hatten ein Messer tätowiert. Du hast ein Tattoo von einem Löffel. Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich habe immer schon eine Vorliebe für die Patisserie gehabt. Und in meiner Zeit im Ophelia in Konstanz waren das eben die Löffel, mit denen wir die Eisnocken gemacht haben. Und
das ist genau der Löffel?
Das ist genau der Löffel. Das ist ein Foto davon und meine Tätowiererin, die mir den gestochen hat, hat den abgezeichnet und dann die Haut gebracht.
Und da machst du heute auch noch die Eisnocken?
Genau. Ich habe sogar mittlerweile vom Hersteller eine Partnerschaft am Laufen und die haben mir dann Vergoldete davon zukommen lassen.
Wir sind ja jetzt hier in Weinstadt, das ist ungefähr 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. Du bist hier aufgewachsen und du bist ja auch, man kann sagen, in der Gastronomie groß geworden.
Ja.
Deine Großeltern, glaube ich, hatten hier ein Restaurant, deine Mutter betreibt noch ein Hotel. War es klar, dass du quasi das weiterführst?
Nee, also ganz lange hatte ich komplett Abstand zum Restaurant, zum Hotel, außer dass ich halt hier gewohnt habe und Mittag gegessen habe. Habe aber damals in der 8. Klasse mal ein Praktikum gemacht in der Küche.
Hier?
Nee, bei meiner Tante.
Okay.
Also der Schwester von meiner Mutter im Schwarzwald. Und nach der Woche habe ich gesagt, ich werde alles, aber kein Koch.
Okay. Warst du in der Küche?
Ja, genau.
Und es war zu
hart. Ja, irgendwie hat es mir nicht so Spaß gemacht, dieses vor sich hinarbeiten und laut und warm und alles Mögliche.
Ja.
Ja.
Genau, aber irgendwann muss sich ja was geändert haben nach deinem Praktikum. Erst fandst du es nicht gut, was war der Wendepunkt?
Ja, also ich habe dann lange nach so gestalterischen Sachen geschaut, keine Ahnung, Produktdesign, Grafikdesign. Ja. Hab dafür aber damals Fachhochschulreife gebraucht und habe dann gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr auf Schule, habe dann Probearbeiten gemacht als Hotelfachmann, weil ich dachte, gut, Das wird ja Sinn machen, wenn das im familiären Hintergrund ist. In dem Praktikum habe ich aber dann beim Gläserpolieren an den Pass vom Sterne-Restaurant vom Hotel so ein bisschen gucken können. Und das fand ich ganz faszinierend, wie die da halt angerichtet haben.
Also, das war dann ganz anders als bei deiner Tante.
Ja, oder? Genau. Ja, da gab es halt dann, keine Ahnung, sag ich mal, gut bürgerliche Küche. Ja. Und das war halt noch nie davor gesehen, auf Kies und auf Moos und ganz abgefahren.
Wo war das?
Damals in der Zirbelstube vom Althoff Hotel am Schlossgarten. Ja. Da war damals der Sebastian Brüssmann Küchenchef.
Ja.
Genau. Und ja, dann habe ich mich ein bisschen mit der Sterneküche so auseinandergesetzt, Videos geschaut, Filme geschaut.
Ja.
Und dann habe ich damals ein oder andere Praktikum gemacht und gedacht, vielleicht ist das doch das Richtige.
Okay. Ja, witzig. Und dann hast du ja deine Ausbildung begonnen. Wo bist du gestartet?
Gestartet habe ich im Cube in Stuttgart von der Firma Rauschenberger, eins der damaligen drei Restaurants und war dann 3 Jahre.
Ja. Und danach ging es ins Ophelia in Konstanz. Mhm. Heute noch eins deiner Lieblingsrestaurants, wie du mir vorhin schon erzählt hast.
Ja.
Was hat dich da geprägt? Was war da besonders?
Ja, ich sag mal vor allem die Patisserie. Also ich habe dort 1,5 Jahre...
Mit dem Löffel.
Genau. Ich habe 1,5 Jahre dort Desserts gemacht. Hat mir auch davor immer schon sehr viel Spaß gemacht, weil man halt sehr kreativ arbeiten kann und eigentlich keine Grenzen in dem Fall gesetzt sind. Und ja, da war alles super. Die Nähe zum See, dann das Team, richtig toll, Küchenchef auch. Sehr ruhig und ja, alles professionell und alle haben an einem Strang gezogen. Das war vom Team Spirit her schon eine coole Sache.
Und wann war das?
Das war von 2019 bis Mitte 2020, bis dann Corona losgegangen ist.
Also voll Corona. Okay.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Bevor, du warst ja noch in der Schwarzwaldstube, aber davor waren da noch ein paar Zwischenstationen.
Ja, also ich wollte eigentlich nach dem Ophelia so ein bisschen reisen und das mit Arbeiten verbinden, also so ein bisschen im Ausland. Geplant war mal so Australien und Amerika in der Richtung Los Angeles. Ist aber dann ins Wasser gefallen. Dann war
wegen Corona.
Genau. Mhm. Dann war ich in Esslingen ein bisschen, in Stuttgart. Hab dann tatsächlich mal zwischendurch eine Ausbildung angefangen als Diätassistent.
Okay.
Das vergesse ich immer wieder. aber dann vor der Eröffnung nochmal in der Schwarzwaldstube.
Aber du warst schon ausgebildeter Koch und dann hast du nochmal, okay.
Genau.
Ja. Und dann warst du nochmal in der Schwarzwaldstube. Und was würdest du sagen, welche Station hat dich besonders geprägt?
Ich würde sagen, vor allem die Ausbildung und Ophelia.
Ja.
Weil ich halt dort am längsten war.
Ja.
Schwarzwaldstube war auch sehr, sehr spannend, weil ich, ja, man wurde relativ ins kalte Wasser geschubst, sage ich mal.
Ja.
Ich war dort auf dem Saucier und ich habe halt davor noch nie Saucier gekocht.
Ja.
Dann war ich so am ersten Tag so, ja, wie funktioniert das und was werden meine Aufgaben sein? Und dann sagt mein Chef Saucier, ja, du kochst heute Abend und wird schon.
Hat ja geklappt anscheinend.
Ja, zum Glück.
Und jetzt sitzen wir hier in der ehemaligen Krone. Das ist ein Gasthaus gewesen.
Mhm.
Was war das denn, bevor du das übernommen hast?
Bevor ich es übernommen habe, war es über Corona 2,5 Jahre komplett geschlossen.
Ja.
Davor 3,5 Jahre verpachtet. Und davor hat es meine Familie gemacht. Seit 40 Jahren quasi in der Hand von der Familie.
Ja.
Schwäbisch-französische Küche.
Ja.
Mein Opa hat in Frankreich mal gearbeitet, dort dann meine Oma kennengelernt, die kommt aus Paris.
Ja.
Und dann haben die diese schwäbisch-französische Küche hier ins Schwabenländle gebracht.
Okay. Und über 35 Jahre dann geleitet.
Genau.
Und wenn wir hier so sitzen, man sieht noch den Charme des alten Hauses, die holzvertäfelte Decke, die dunklen Wände. Was hast du verändert, damit das dein Restaurant wird?
Ich habe alles versucht einheitlich dunkel zu streichen vom Holz her, weil das waren davor, keine Ahnung, 5 oder 6 verschiedene Holzfarbtöne.
Okay.
Daneben die Akzente mit den modernen und hellen Lampen.
Ja.
Wir haben neue Polster auf die Bänke, neue Tische, neue Stühle und dann einfach so mit ein paar Deko-Elementen versucht, das ein oder andere Moderne reinzubringen.
Ja, ja. Du warst ja noch sehr jung, als du hier gestartet bist. Wie kam das denn? Ich meine, du warst in der Schwarzwaldstube, ist ja auch eine Top-Adresse. Du hättest wahrscheinlich fast überall hingehen können danach. Wieso hast du dich entschieden, die Krone quasi wieder zu eröffnen? Weil sie war ja geschlossen.
Ja, also ich wollte mich immer selbstständig machen. Immer geschaut. Ich wollte es eigentlich nie hier machen, weil es anfänglich nicht so zu mir gepasst hat, vom Gebäude her, vom Stil. Ich hätte am liebsten immer was Schlichtes, Modernes gehabt. Hab dann aber nichts gefunden. Und dadurch, dass immer das Ziel war, irgendwie die Selbstständigkeit relativ schnell einzutreten, habe ich dann gedacht, ich probiere es mal hier aus. Gestalte es so um, dass es mir gefällt, dass es ein bisschen zu meiner Küche passt. Genau.
Und hattest du freie Hand? Oder haben dir deine Eltern oder Familie irgendwas gesagt, nee, das muss aber so bleiben?
Ja, also mein Opa, klar, der hängt natürlich an dem ganzen Haus.
Ja.
Da war vor allem in der Küche das große Thema.
Okay.
Ich musste unbedingt den Herdblock von ihm noch drin behalten.
Ja, du kochst auf Gas, habe ich gesehen.
Genau.
Gestern.
Ja, war aber dann aus mehreren Gründen auch eigentlich ganz gut, weil Induktion wäre vom Strom schwierig geworden, habe ich angefragt. Ja, aber mittlerweile erfreut er sich jedes Mal, wenn er in die Küche reinkommt und dann meinen auffällig grünen Boden sieht. Ja, und
der ist auch neu und zwei neue, was hast du noch verändert?
Ja, wir haben zwei neue Kühlarbeitstische, dann ein Pass und dann die Fliesen an den Wänden neu gemacht.
Ja,
genau.
Und du hattest ja die Idee von deiner Küche im Kopf und dann kam das ja relativ schnell, dass du den Young Chef Award bekommen hast und auch direkt den Stern. Hast du darauf hingearbeitet?
Also in der Ausbildung war immer mein Ziel, später auf jeden Fall mal einen Stern zu kriegen, weil das ja auch letztendlich der Grund war, dass ich Koch geworden bin.
Ja.
Mit Selbstständigkeit war es dann aber eher so, wichtig war mir da vor allem, dass das Restaurant halt voll ist, dass ich zufriedene Gäste habe und dadurch, dass das Restaurant relativ schnell so ein bisschen einen kleinen Bekanntheitsgrad bekommen hat. Und ja, da war ich, sag ich mal, so nach einem halben Jahr nach Eröffnung immer so 2-3 Wochen konstant im Voraus ausgebucht.
Okay.
Ja, und ja, das fand ich super. Ich hatte immer wiederkehrende Gäste, viele Stammgäste, auch bis heute noch.
Ja.
Und dann war das mit dem Stern so, ja, cool. Also es hat mich riesig gefreut natürlich, dass es so schnell kam. Dann auch noch natürlich mit dem Young Chef Award. Das war ganz überraschend. Hätte ich vielleicht nicht auch ohne den Stern schon ein bisschen so den Erfolg gehabt, wäre es vielleicht anders gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay, ich brauche den Stern, damit mein Restaurant voll wird.
Du hast gerade schon angesprochen, die Stammgäste. Ich saß ja gestern Abend, durfte ich auch das Menü bei dir genießen. Da waren zwei Pärchen, die kanntest du auf jeden Fall. Ich glaube, den großen Vierertisch nicht, aber das ist mir schon aufgefallen, dass ihr euch persönlich begrüßt habt und auch gequatscht. Ist das Standard hier, also viele Stammgäste nach wie vor?
Also wir haben jeden Tag mindestens 1-2 Tische, würde ich behaupten, die wirklich Stammgäste sind und regelmäßig kommen, teilweise fast zu jedem Menü, aber sonst auch welche, die halt einmal im Jahr kommen oder immer zum Hochzeitstag, immer zum Geburtstag.
Okay.
Ja, ist immer ganz schön.
Und auch Stammgäste, die noch die Küche deines Opas kennen?
Ja. Vor allem viele, die dann sagen, ja, eigentlich gehen wir nicht so essen, aber wir wollten jetzt unbedingt mal ausprobieren, was hier der Enkel vom Otto Koch gemacht hat. Wir haben ja früher hinten Hochzeit gefeiert und dann haben die teilweise alte Bilder mitgebracht von der Hochzeit, wo dann im Hintergrund mein Opa war vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren.
Ja.
Also eigentlich ganz witzig. Und die erinnern sich immer zurück an die legendären Muscheln und Schnecken von meinem Opa.
Okay. Ja. Und fragen sie auch, ob du die vielleicht auch nochmal auf die Karte nehmen könntest?
Ab und zu, ja. Ich wollte ja tatsächlich mal mit meinem Opa so ein Generationenmenü machen, aber mein Opa hat gesagt, keine Chance, ich kriege ihn nicht mehr in die Küche.
Ja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Aspekt deiner Arbeit, finde ich, weil wie viele Plätze hast du in einem Restaurant?
Im Durchschnitt haben wir 5 Tische
und
dann zwischen 12 und 14 Gästen.
Genau. Und jetzt muss man wissen, du bist allein in der Küche.
Genau.
Komplett. Also du hast eine Küchenhilfe, die habe ich auch gestern gesehen und du hast gesagt, die hilft dir beim Anrichten und beim Spülen auch vor allem. Genau, dann hast du jemanden im Service, aber du servierst ja auch selber. Aber dennoch kochst du ja alle Gänge des Menüs selber. Jetzt musst du mal beschreiben, wie läuft so ein Tag bei dir ab?
Ja, also ich starte meistens so gegen 10, gehe dann einkaufen auf den Großmarkt, fahre dann noch zum Großhändler, kaufe dann mein ganzes Zeug ein, bin ich meistens so gegen 11, wenn es gut läuft, wieder hier, mache noch so eine halbe Stunde Büro und ja, dann meistens so ab 11.30 Uhr in der Küche.
Ja, die Mise en place,
genau,
für den Tag.
Ja.
Und war das von Anfang an so deine Idee oder hat sich das so ergeben, dass du das einfach mal ausprobierst, ob es funktioniert? Mhm. Und es funktioniert ja offensichtlich.
Ganz am Anfang war so ein bisschen geplant, eigentlich um die 20 Gäste am Abend zu haben. Bin auch eigentlich dafür ausgestattet, mehr oder weniger. Mittlerweile nicht mehr. Genau, angedacht waren 2 Leute im Service, 2 in der Küche. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass durch den Personalmarkt, da so ein paar Hürden da sind. Ich habe ganz lange niemanden gefunden.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen, was ich zur Not auch alleine hinbekomme.
Okay.
Und deshalb war es dann tatsächlich nur dieses eine Menü. Also ursprünglich war eine kleine Karte plus Menü gedacht.
Mhm.
Ich glaube aber, dass das mit dem einen Menü dann auch doch eine sehr gute Entscheidung war, weil du halt dich wirklich komplett aufs Menü konzentrieren kannst und da so viel reinstecken kannst, wie geht.
Das heißt aber auch, wenn du komplett alleine bist und alles selber machst, alle Fonds selber ansetzt, alle Soßen, die Patisserie machst du auch. Wie funktioniert dann bei dir so eine Menüplanung? Das müssen ja Gerichte sein, die dann auch funktionieren, weil du schickst ja über 100 Gänge, wenn es voll besetzt ist.
Mhm.
Wie funktioniert das? Wie entwickelst du dann das Menü?
Ja, also am Anfang habe ich mich dann noch ein bisschen schwer getan. Aber mittlerweile, ich würde sagen, so seit gut 2 Jahren habe ich eigentlich so mein Menü, was, finde ich, auch so ein bisschen eine Handschrift von mir schon mitnimmt. Und da weiß ich natürlich, was kann ich machen, wie kann ich was verarbeiten, damit ich in der Vorbereitung nicht zu viel mache. Beziehungsweise manche Sachen kann man ja auch nur in Mindestmengen bestellen. Das heißt, ich muss sie irgendwie so zubereiten, dass sie mir nicht schlecht werden. Und genau, und dann tue ich das so ausarbeiten.
Ja. Und wie oft wechselst du dein Menü?
Im Schnitt alle 6 Wochen.
Und das machst du ja nicht im laufenden Betrieb. Du schließt dann das Restaurant,
genau,
richtig?
Genau. Ja, also ich habe am Anfang im laufenden Betrieb gewechselt.
Ja.
Das war mehr oder weniger gut. Also ich glaube, nach dem 4. Mal oder so war es dann so chaotisch, dass ich gesagt habe, da stand ich gar nicht mehr so richtig hinter dem Menü.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, das hat so keinen Wert.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ich mache immer zwischen den Menüs mindestens eine Woche zu.
Ja.
In der kann ich dann ausprobieren, vorbereiten. Genau.
Und du hast gerade von deinem Stil geredet. Wie würdest du den beschreiben, deine Menüs?
Ich persönlich finde meine Küche eigentlich relativ bodenständig. Von den Produkten, auch von der Zubereitung und von allem drum und dran her. Aber trotzdem mit Fokus aufs Wesentliche. Also ich habe immer relativ saisonale Produkte, versucht beim einen oder anderen natürlich dann schon auch auf die Regionalität zu gucken. Macht da aber bei Fisch und Fleisch natürlich Ausnahmen.
Ja.
Und sonst eigentlich, ja.
Auch so ein bisschen so internationale Akzente. Gestern gab es ja zum Beispiel einen Curryschaum mit Fregola Sada.
Ja, ich habe schon gemerkt, irgendwie ab und zu bin ich dann in dem Menü in so einem Twist drin. Ich habe den zweiten Gang mit dem grünen Curry, der ist so ein bisschen pikant. Dann der dritte Gang mit den gelben Linsen und der Chorizo auch wieder so ein bisschen eine Schärfe dabei und so ein bisschen orientalisch.
Ja.
Manchmal kann es sein, ich bin voll so mediterran und es zieht sich dann durchs Menü ein bisschen durch.
Ja.
Ja, also immer ganz.
Dann aber wieder die Liebstöckel-Vinaigrette zum Thunfisch.
Genau.
Ja. Du hast vorhin schon das Teamgefühl beim Ophelia beschrieben, dass das sehr gut war. Das hast du ja hier so gar nicht. Also hier ist keine Brigade. Klar, du hast deine Küchenhilfe und den Herrn im Service. Fehlt dir das manchmal, so der Austausch mit einem Team?
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal finde ich schon schön, mal wieder mit so einem Team zu arbeiten. Es ist halt einfach auch während der Arbeit ein bisschen netter, wenn man mit irgendwelchen Leuten sprechen kann. Auch vor allem Ideen austauschen kann. Also ich finde auch bei einem Team von ein paar mehr Köchen hast du einen ganz anderen Austausch, was die Gerichte angeht. Der eine sagt, das könnte man vielleicht so machen. Mhm. Der andere sagt, okay, wir bräuchten hier vielleicht noch ein bisschen mehr Säure. Und ja, das fehlt ab und zu schon, finde ich. Also ich finde es dann immer ganz nett, wenn mal mein Bruder bei irgendeiner Veranstaltung da ist und mir hilft. Mhm. Der macht aber was ganz anderes, der ist eher im Baumanagement tätig. Hat aber auch seinen Spaß dran, da die eine oder andere Veranstaltung zu machen.
Und wo holst du dir deine Ideen dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe gern auch bei Kollegen essen.
Ja.
Nehme da immer das ein oder andere mit. Heißt aber jetzt nicht, dass ich das versuche nachzumachen. Also da geht es eher darum, um die Zusammenstellung von einem Gericht, aber dann trotzdem mit meinen Zutaten und Komponenten. Also entsteht aber eigentlich dadurch, dass ich mir sage, okay, was hat gerade Saison hier bei uns in der Gegend, was kriege ich auf dem Großmarkt über den Zeitraum, dann schreibe ich mir das so ein bisschen raus, so wie meine Menükarte aufgebaut ist, also so in Stichworten, und dann überlege ich mir im nächsten Schritt, was kann ich aus was machen, versuche dann natürlich immer so ein bisschen das süße Säurespiel zu haben, ein bisschen was Herbes dabei, dann vielleicht eine Proteinquelle noch aus Fisch oder Fleisch, und so entsteht es dann.
Ja. Genau. Und wenn du die Gerichte entwickelst, gibt es jemand, der dann auch probiert, oder bist du der einzige Feedbackgeber, oder kommt dein Opa vorbei?
Mein Opa, der kommt ab und zu mal essen, so einmal im Jahr vielleicht, aber nicht, weil es ihm nicht schmeckt, sondern eher, weil es vom langen Sitzen und die essen nicht mehr so viel, meine Oma vor allem nicht, und genau, aber wir probieren im Team, also zu dritt quasi.
Ja. Und wie ist es mit der Nachfrage nach vegetarischem Menü? Weil du da sagst, du hast ein Menü, und ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich schwierig, darauf dann.
Ja, also auf Vorbestellung mache ich schon eine vegetarische Alternative, die richtet sich aber nach dem Menü, wo es gibt. Mhm. Und es werden halt eigentlich nur die Fleisch- und Fischgeschichten dann ausgetauscht.
Ja, ja. Jetzt bist du ja noch sehr jung, du bist 27 Jahre alt, das Restaurant ist auch noch jung, kann man sagen.
Ja, im November knapp 3 Jahre, also im November dann 3 Jahre.
Ja. Wie siehst du das in der Zukunft? Stellst du dir vor, dass du irgendwann mal einen Sous-Chef hast vielleicht, oder jemand, der mitkocht? Mhm.
Die Überlegung war schon immer mal wieder da, zu sagen, vielleicht nochmal jemanden einzustellen. Ich habe mir auch anfangs mal überlegt, Auszubildende zu nehmen. Mhm. Ist aber dadurch, dass ich halt allein bin und relativ gut eingespannt bin, immer ein bisschen schwierig, den Leuten dann von Null an alles beizubringen, halt von vor allem bei Auszubildenden. Ja, und alles andere ist dann halt wieder ein wirtschaftlicher Aspekt. Also wenn ich einen Koch mehr nehme, dann bräuchte ich mehr Gäste, dann bräuchte ich aber wieder einen Kellner mehr.
Ja.
Dementsprechend müsste ich das Menü teurer machen, und so wie es jetzt gerade ist, finde ich, funktioniert es für alle Seiten eigentlich sehr gut. Ich bin aber offen für das, was die Zukunft bringt. Also ob ich vielleicht irgendwann mal woanders hingehe und nochmal was aufmache, was anderes, in einem anderen Stil, oder ja, wer weiß. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Das schätzen die Gäste, aber wahrscheinlich auch diese Nähe zu dir, dass du immer präsent bist. Ich meine, du servierst ja auch sehr viele Gänge mit. Nochmal kurz zum Anfang, als du angefangen hast. Jetzt gibt es ja eine Spülhilfe und jemand, der anrichtet, gab es so jemanden von Anfang an, oder hast du das auch noch gemacht am Anfang?
Ja, am Anfang haben wir tatsächlich komplett alles gemacht. Da war dann so zwischen den Gängen spülen und sauber machen. Ich hatte dann zum Glück immer mal wieder für so ein paar Wochen in den Ferien mal den kleinen Bruder von einem Kumpel, der mir geholfen hat, dann von meinem Bruder jemand, der mir geholfen hat, und dann hat sich das immer so ab und zu mal angeboten. Aber die hauptsächliche Zeit tatsächlich alles dann.
Ja, ja. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Und zwar sind es Halbsätze, die ich gerne stelle, die du vervollständigen kannst. Ich fange einfach mal an und du redest weiter.
Okay.
Meine größte Küchenpanne war?
Ich glaube, an meinem zweiten Tag in der Schwarzwaldstube, wo alle Hauptgänge abgerufen waren und ich kein einziges Fleisch vorbereitet habe.
Okay, das heißt?
Dann hat kurz der Chef Saucier übernommen und mir da ein bisschen aus der Patsche geholfen.
Okay. Das beste Essen meines Lebens?
Sehr gute Frage. Ich hatte es neulich mit jemandem drüber. Ich glaube, das war im Januar die Vorspeise in der Schwarzwaldstube.
Dieses Jahr?
Das war mit Jakobsmuscheln, Hummer, einer Safran-Mayo, Austern-Vinaigrette. Das war schon, und viel Kaviar. Das war schon eine sehr gute Sache. Mhm.
Mein Lieblingsküchengerät?
Ist mein Löffel.
Natürlich. Was für eine Frage. Hätte ich auch beantworten können. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Eis. Ich glaube, ich esse überhaupt nicht gern süß. Ich mache es nur gern. Und was ich aber über alles liebe, ist Eis.
Okay. Und in 50 Jahren wird die Gastronomie?
Spannende Frage. Ich glaube, sie wird sich sehr stark aufteilen. Ich glaube, dass wir tatsächlich nur noch so diesen High-End- und Sternebereich haben werden und dann nur noch große, ja, so Franchise-Geschichten.
So Ketten.
Genau, ich glaube tatsächlich, dass der familiäre Mittelstand leider so Stück für Stück ausstirbt.
Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage, die ich auch immer gerne stelle. Und zwar geht es da ums Teamessen. Jetzt ist es ja bei dir ein bisschen anders, die Konstellation. Du kochst alleine. Klar, du hast auch ein sehr kleines Team. Was gibt's denn heute? Oder kochst du überhaupt für dich? Oder?
Ich koche tatsächlich eher weniger für mich. Ja. Ich bin immer froh, wenn meine Frau mir mal was vorbeibringt. Oder der Herr Schöber im Service, also mein Servicekraft, der bringt manchmal Kuchen mit, der backt sehr gerne.
Okay.
Aber sonst direkt kochen tue ich eigentlich nicht. Wir haben tatsächlich auch kein Teamessen. Meine Küchenhilfe kommt erst um 18 Uhr, da kommen dann schon die Gäste. Und der Stöber fängt so um 16 Uhr an.
Also weißt du noch nicht, was es heute zum Mittag gibt?
Nee, aber es kann mal sein, es gibt irgendwie einen Döner oder mittwochs gibt es bei unserem Metzger immer Linsen mit Spätzle.
Der gegenüber?
Ja. Mhm. Da gibt es das dann auch öfter.
Ja. Und ich habe zwar gesagt, die letzte Frage, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Du hast ja am Wochenende zu. Mhm. Das war auch eine bewusste Entscheidung.
Ja, das war ursprünglich der Gedanke, eigentlich einen attraktiven Arbeitsplatz dadurch zu bieten.
Ah, okay.
Hat am Anfang mehr oder weniger gut funktioniert. Habe aber gesagt, ich probiere es lieber gleich so aus. Ändern kann ich es immer noch, wenn es nicht funktionieren sollte. Aber es hat sich mittlerweile ganz gut so eingebürgert.
Und montags ist auch gut besucht?
Ja, montags kommen dann viele Kollegen.
Ah, okay,
und
so, die alle
die
zu haben.
Zu. Ja. Und die freuen sich dann, wenn man montags auch mal wo essen gehen kann.
Ja, super. Dann ich bedanke mich, lieber Cedric, für die tollen Einblicke in deine One-Man-Show, kann man ja so sagen.
Fast. Sehr gerne, ja.
Und sag mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke.
Danke dir. Das war der Feinschmecker-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne, so verpasst ihr keine einzige Ausgabe mehr. Noch mehr Genuss, Rezepte und Geschichten aus der Spitzenküche findet ihr jederzeit auf feinschmecker.de. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns gerne auf Instagram unter feinschmecker.magazin. Bis zur nächsten Folge.